Es begrüßt Sie ganz herzlich Michael Wielert zu der Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Als Referent ist uns wieder zugeschaltet Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Wir haben das große Kapitel die Feier des christlichen Mysteriums und kommen sozusagen mit dem 9. Artikel zum Abschluss dieser großen Einheit im Katechismus. Der Artikel 9 ist überschrieben mit das christliche Begräbnis. Und wir steigen gleich in das Thema ein mit dem Abschnitt 1680. Alle Sakramente, zumal die der christlichen Initiation, haben das letzte Pascha zum Ziel, dass das Kind Gottes durch den Tod in das Leben des Himmelreiches eintreten lässt. So geht in Erfüllung, was es in Glauben und Hoffnung bekannte. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
Ja, die christliche Initiation, da denken wir natürlich an die heilige Firmung. Das heißt zunächst an die heilige Taufe und dann an die heilige Firmung. Das sind die Sakramente der Initiation und sie haben zum Ziel das letzte Pascha. Das heißt also einmal zu sein bei Gott im Himmel. Das Kind Gottes durch den Tod in das Leben des Himmelreiches einlässt. So geht in Erfüllung, was es in Glauben und Hoffnung bekannte. Also was wir ein Leben lang bekennen, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt, das erfüllt sich im Sterben. Das erfüllt sich beim Heimgang in die Ewigkeit.
Der Abschnitt, der ist überschrieben mit das letzte Pascha des Christen. 1681. Der christliche Sinn des Sterbens wird im Licht des Pascha-Mysteriums, des Todes und der Auferstehung Christi offenbar, auf dem unsere einzige Hoffnung beruht. Der Christ, der in Christus Jesus stirbt, ist dabei, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. So können wir es nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 8.
Ja, Pascha, da denken wir natürlich zunächst immer dran, Pascha, das ist die Stunde des Vorübergangs des Herrn, wo das Volk Israel gerettet wird und wo die erstgeborenen Ägypter sterben müssen. Pascha, das ist jener Augenblick der Rettung Israels aus Ägypten. Und wenn es da heißt, Pascha, Mysterium des Todes und Auferstehung Christi offenbar, da denkt man dran, dass das Blut des Lammes an den Pfosten die Rettung war, für die Israeliten. Und das Blut des Lammes, also das Blut Jesu, das am Kreuz für uns vergossen wird, wird zu unserer Rettung für das ewige Leben. Der Christ, der in Jesus Christus stirbt, ist dabei, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Also wenn wir unser Leben lang auf Jesus vertraut haben, mit Jesus gegangen sind, dann dürfen wir auch im Tod zuversichtlich sein, dass wir heimgehen zu ihm.
Abschnitt 1682. Mit dem Tod, dem Abschluss des sakramentalen Lebens, beginnt für den Christen die Vollendung der bei der Taufe begonnenen Wiedergeburt, die endgültige Verähnlichung mit dem Bild des Sohnes, Kraft der Salbung durch den Heiligen Geist und die Teilnahme am Festmahl des Himmelreiches, das in der Eucharistie vorweggenommen wurde. Das gilt auch dann, wenn er noch weiterer Läuterungen bedürfen sollte, um das hochzeitliche Gewand anzuziehen zu dürfen.
Also bei der heiligen Taufe, da sind wir Kinder Gottes geworden und Erben des Himmels. Und das erfüllt sich dann im Tod, dass wir Erben des Himmels werden. Und in den Sakramenten empfangen wir ja immer wieder Stärkung auf dem Weg hin zum ewigen Leben. Jede heilige Kommunion, sie lässt uns teilnehmen am Hochzeitsmahl des ewigen Lebens und ist sozusagen eine Vorwegnahme schon. Und dass wir natürlich dann im Tod auch ein hochzeitliches Gewand haben, das wäre natürlich das Entscheidende. Nicht immer ist das der Fall und da bedarf es dann der weiteren Läuterung. Wir sprechen dann vom Fegfeuer.
Abschnitt 1683. Die Kirche, die den Christen während seiner Pilgerschaft auf Erden als Mutter sakramental in ihrem Schoß getragen hat, begleitet ihn am Ende seines Weges, um ihn den Händen des Vaters zu übergeben. Sie bietet ihn, Christus, dem Vater, das Kind seiner Gnade an und senkt voll Hoffnung den Samen des Leibes, der in Herrlichkeit auferstehen wird, in die Erde. Diese Darbringung wird im eucharistischen Opfer am vollkommensten gefeiert. Die Segnung, die vorausgehen und folgen, sind Sakramentalien.
Das heißt also, dass wir mit dem Tod nicht direkt ein Sakrament verbinden. Wir sprechen ja nicht mehr zum Beispiel von der letzten Ölung, sondern von der Krankensalbung. Das heißt also, in der Krankensalbung, davon haben wir ja gesprochen in der Vergangenheit, das ist ein Sakrament, das zunächst einmal den Kranken gesund machen soll, das ihn aber doch in den Willen Gottes hineingibt. Und es kann dann diese Krankensalbung durchaus letzte Ölung werden. Es war also schon immer so, dass man, wenn jemand schwer krank ist, dass man da den Priester gerufen hat und sozusagen dann alles in die Hände Gottes gelegt hat.
Die Feier des Begräbnisses. 1684. Das christliche Begräbnis spendet dem Verstorbenen kein Sakrament und kein Sakramentale, denn er steht nun außerhalb der sakramentalen Gnadenordnung. Es ist aber doch eine liturgische Feier der Kirche. Der Dienst der Kirche will einerseits die wirkkräftige Gemeinschaft mit dem Verstorbenen zum Ausdruck bringen, andererseits will er auch die zur Bestattung versammelte Gemeinde an dieser Feier teilnehmen lassen und ihr das ewige Leben verkünden.
Ja, es gibt da also verschiedene Gesichtspunkte, die hier aufgezeigt werden. Zum einen ist es ja für die Angehörigen auch ein Trost, wenn sie erlebt, dass andere ihr Leid teilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wenn eine Gemeinde da bei einem Begräbnis wirklich mit dabei ist, wir erleben das bei uns in den Pfarrgemeinden ja immer wieder, was das für ein Miteinander ist und ein Füreinander. Und wenn man schon beim Sterberosenkranz sieht, wie sich die Kirche füllt und alle mitbeten wollen und den Verstorbenen ins Gebet einschließen und dann eben beim Begräbnis, wo es früher immer der Fall war, dass von jedem Haus jemand gekommen ist, um einem die letzte Ehre zu erweisen, also auf den Dörfern. In den Städten war das nie so ganz, aber in den Städten ist heute ja manchmal das Begräbnis sehr armselig, wo der Pfarrer und der Ministrant da sind und vielleicht noch ein paar Angehörige und die dann dem Toten das letzte Geleit geben. Also da ist es dann schon manchmal sehr armselig oder dann beim Gottesdienst auch, wo die Angehörigen dann oft die Antworten nicht wissen. Und der Ministrant auch bloß halbert. Also da ist manchmal schon recht dürftig. Also da sind unsere Dörfer ja noch viel besser dran. Und wo das Begräbnis schon auch wirklich den Angehörigen einen großen Trost zu geben vermag. Die Gemeinschaft mit dem Verstorbenen. Aber es ist auch immer ein Anlass zur Verkündigung, dass eben mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass der Tod der Durchgang zum Leben ist. Und das muss die Ansprache und das muss natürlich auch der Gottesdienst zum Ausdruck bringen.
Abschnitt 1685. Die verschiedenen Begräbnisriten bringen den österlichen Charakter des christlichen Sterbens zum Ausdruck. Entsprechend den Verhältnissen und Überlieferungen jeder Region, auch was die liturgische Farbe angeht.
Ja, die liturgische Farbe, die war früher ja immer schwarz. Weil schwarz bei uns in unseren Breitengraden einfach die Trauerfarbe ist. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man dann das Violett bevorzugt, um zum Ausdruck zu bringen, dass eben die Auferstehung stärker betont werden soll. Also man hat nicht das tiefschwarze gewollt, eine totale Trauerfarbe, sondern sozusagen eine Bußfarbe gewählt. Inzwischen erleben wir ja häufiger, dass zum Beispiel auch bei Priesterbeerdigungen die weiße Farbe genommen wird als Zeichen der Auferstehung. Aber man muss schon immer daran denken, dass wir in den Tod Christi hineinsterben, bei unserem Sterben. Und früher war es am Karfreitag immer so, dass da nicht nur der Priester schwarz getragen hat, da sind auch die Leute alle in schwarz gekommen, um sozusagen ihre Mittrauer mit dem Heiland auszudrücken. Und was noch dazu gekommen ist, die Kirchen waren ganz dunkel gehalten. Das heißt, man hat schwarze Vorhänge vor die Fenster gehängt, um die Kirche ganz in ein Dunkel zu hüllen. Das hat sich alles, das ist alles abgekommen. Aber die Leute kommen heute noch am Karfreitag schwarz, während der Priester ja am Karfreitag liturgisch rot trägt. Also mir kommt das immer ein bisschen schwierig vor, das muss ich ehrlich sagen. Wenn die Ministranten dann in roten, natürlich hat man mehr rote Sachen für die Ministranten als schwarze, aber es ist mir immer ein bisschen seltsam. Meine Mitbrüder, die sagen mir dann, ja, also man muss da schon die Auferstehung auch mitsehen und Jesus ist also sozusagen, also das Leiden wird da durch die rote Farbe stärker ausgedrückt. Also ich bin da nicht so ganz der Meinung, aber ich halte mir natürlich schon die kirchlichen Vorschriften. Also ich mache da nicht meinen eigenen Laden auf. Aber ich meine, das haben die Liturgiker vielleicht nicht alles so bedacht. Also bei uns ist die liturgische Farbe schwarz oder violett. Es gibt Länder, in denen weiß die Trauerfarbe ist, zum Beispiel in Japan. Also da ist die einfach, die haben eine andere Vorstellung und da ist weiß die Trauerfarbe und dann trägt man natürlich weiß. Aber nachdem wir nicht in Japan sind, aber wie gesagt, inzwischen erlebt man immer häufiger, dass gerade bei Priesterbeerdigungen dann in der Todesanzeige steht, also die Geistlichen sollen weiße Messgewänder mitbringen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man eine große Schar von Ministranten hat. Ich habe jetzt vor kurzem von einer Beerdigung gehört, waren 130 Ministranten. Für die hat man natürlich nicht so viel Schwarz. Das ist schon klar. Die, mit Rot hat man immer mehr. Weil die Festtage halt, Ostern und so weiter, Weihnachten, da marschieren ja dann alle Ministranten auf und dann braucht man so viele Sachen. Also so viel zu diesen liturgischen Farben.
Abschnitt 1686. Der Ordo Exequarium der römischen Liturgie nennt drei Formen der Bestattungsfeier, die den drei Städten entsprechen, an denen sie stattfindet: dem Haus, der Kirche und dem Friedhof. Sie richten sich auch danach, welches Gewicht die Familie, die örtlichen Bräuche, die Kultur und die Volksfrömmigkeit ihr geben. Der Verlauf ist allen liturgischen Überlieferungen gemeinsam und umfasst vier Hauptmomente.
Ja, also das ist hier sehr schön gesagt. Das Haus, die Kirche, der Friedhof. So war es früher. Aber heute ist es natürlich auch nicht mehr so der Fall. Gerade wenn im Krankenhaus der Todesfall erfolgt, dann das Bestattungsinstitut bringt dann den Verstorbenen nicht zum Haus, sondern gleich in die Halle, die auf dem Friedhof also vorhanden ist. Jetzt, wenn bei mir zum Beispiel im Dorf jemand zu Hause stirbt, dann wird der grundsätzlich von zu Hause abgeholt. Da haben wir ein eigenes Wägele, wo man dann den Sarg draufstellt mit dem Verstorbenen und dann begleiten wir den betend zum Friedhof, zur Leichenhalle. Und das scheint mir ein sehr schöner Brauch zu sein, schon deshalb, weil es sozusagen der Weg ist, den er ein Leben lang gegangen ist zur Kirche oder solange er im Ort jedenfalls war, und dass wir ihn da noch einmal den Weg sozusagen gehen lassen, den er ein Leben lang gegangen ist, hin zum Gotteshaus. Also das scheint mir ein schöner Brauch zu sein. Allerdings muss ich schon sagen, wenn natürlich ein Bestattungsinstitut das übernimmt und den Verstorbenen mit dem Auto dann fährt, also hinter dem stinkigen Karren gehe ich natürlich nicht her. Da warte ich dann oben am Leichenhaus und da beten wir dann da. Aber sonst, wenn man denn wirklich, wo die Nachbarn dann das auch tun können, es ist ja vielfach heute so, dass die Nachbarn das gar nicht mehr tun können, entweder weil in den nächsten Häusern gar niemand mehr wohnt oder weil die an der Arbeit sind und gar nicht kommen können. Also da gibt's heute schon Schwierigkeiten, das so zu machen. Und es ist halt immer so, dass man dann oft den bequemeren Weg geht und das dann mit dem Leichenauto, mit dem Bestattungsinstitut, dass der das auch gleich mit dem Auto dann herfährt. Aber sonst ist es schon so, dass man ihn im Haus abholt, sozusagen verabschiedet, er verlässt nun das Haus, in dem er auf Erden gewohnt hat, um daheim zu sein in den ewigen Wohnungen, die Jesus für uns bereitet hat. Und die nächste Station ist dann natürlich die Kirche, wo das Requiem stattfindet und dann der Friedhof.
Abschnitt 1687. Die Begrüßung der Gemeinde. Ein gläubiger Gruß eröffnet die Feier. Die Angehörigen des Verstorbenen werden begrüßt durch ein Wort des Trostes im Sinn des Neuen Testamentes, die Kraft des Heiligen in der Hoffnung. Die sich versammelnde, betende Gemeinde erwartet auch Worte des ewigen Lebens. Der Tod eines Mitglieds der Gemeinde oder der Jahrestag des Todes oder auch der 7. oder 40. Tag nach dem Tod ist ein Anlass, den Blick über den Horizont dieser irdischen Welt hinauszurichten. Er soll die Gläubigen zur wahren Erkenntnis im Glauben an den auferstandenen Christus hinführen.
Ja, es ist für mich ganz interessant. Ich habe vor kurzem was gelesen über die Leichenreden. Und da habe ich entdeckt, dass es im Mittelalter eigentlich in der katholischen Kirche Leichenreden nur gegeben hat für die Prominenz. Also wenn Fürsten gestorben sind, wenn Bischöfe gestorben sind, da hat es Leichenreden gegeben. Für die einfachen Leute hat es eigentlich keine Leichenreden gegeben. Die sind aufgekommen in der Reformation, weil die Evangelischen, die Protestanten hatten ja keine heilige Messe. Jetzt, dass das nicht gar zu dürftig ist, hat man dann einen Wortgottesdienst sozusagen gehalten mit einer großen Predigt. Und so sind dann die Leichenreden für jeden Einzelnen gehalten worden. Die katholische Kirche hat natürlich dann nachgezogen und hat dann auch Ansprachen gehalten. Im alten Rituale vom 18. Jahrhundert, da sind sogar Leichenreden vorgegeben, die man dann ablesen konnte. Natürlich bei der Prominenz hat man da schon immer schon extra Ansprache gemacht, aber so hat es da eine Vorlage gegeben und aus dieser Vorlage der damaligen Zeit hat man auch klar sehen können, wo der Schwerpunkt lag. Natürlich auch auf dem Hinweis, dass wir glauben an das ewige Leben, dass der heimgegangen ist in die Ewigkeit und dass wir sozusagen weiter auch für ihn sorgen sollen durch unser Gebet, durch unser fürbittendes Gebet. In der evangelischen Kirche hat natürlich das fürbittende Gebet nicht die Rolle gespielt wie bei uns. Der Martin Luther, der sagt, ein Vater unser reicht. Aber interessanterweise hat dann im 19. Jahrhundert, und wir begehen ja am nächsten Sonntag, das heißt die evangelischen Christen begehen ja am nächsten Sonntag den Totensonntag. Dies wurde eingeführt 1820 durch einen preußischen König, weil sozusagen in Anlehnung an Allerheiligen, aller Seelen, damit auch die Evangelischen einen Tag haben, an dem sie ihrer Toten gedenken. So ist es eigentlich gekommen. Also das ist eine ganz interessante Geschichte mit den Nachrufen. Natürlich soll der Nachruf, soll die Ansprache, die man bei einer Beerdigung hält, immer auch den Blick über dieses irdische Leben hinaus öffnen. Es gibt also Gegenden, wo zum Beispiel die Angehörigen ihre eigene Leichenrede vorbereiten. Das heißt, also wo der Verstorbene zu Lebzeiten eine Leichenrede macht, die bei seinem Tod verlesen wird. Zum Beispiel habe ich das gelesen von Jakob Burckhardt, dem bedeutenden Historiker, dass also seine Leichenrede hat er im Testament drin gehabt und die wurde dann bei der Beerdigung verlesen und das sei in Basel so üblich, also in der evangelischen Kirche. Bei uns ist es ja nicht so üblich, dass einer seine Leichenrede schon vorbereitet. Obwohl ich einen Kaplan einmal erzählen gehört habe, er hat also einen Todesfall gehabt und da haben die Angehörigen die fertige Leichenrede gebracht, die der Verstorbene für sich da schon vorbereitet gehabt hat. Das war so ein Lobgesang auf sich selber, er hat gesagt, also es war ihm direkt peinlich, das dann vorlesen zu sollen. Aber es kann einem allerhand passieren. Wir jedenfalls, wenn wir eine Ansprache für einen Verstorbenen machen, sollte natürlich schon ein bisschen was Persönliches auch drin sein. Also so ganz unpersönlich sollte das auch nicht sein. Sicher soll man über Tod und Auferstehung sprechen, aber das dann nicht so abgehoben, dass der Mensch gar nicht mehr vorkommt. Die Angehörigen, das ist aber immer eine große Chance bei so einer Ansprache, bei einer Beerdigung, wo manch einer in die Kirche kommt, der das ganze Jahr nicht in die Kirche kommt. Und jetzt wird er mit dem Tod konfrontiert, jetzt muss er vielleicht, weil er in der Nachbarschaft wohnt, zu der Beerdigung gehen. Und wenn er jetzt da ein gutes Wort hört, eines, das ihn aufbaut, eines, das ihn abholt, auch in seiner Situation, dann kann das durchaus auch zu einer Wende in seinem Leben führen.
Abschnitt 1688. Der Wortgottesdienst. Die Feier des Wortgottesdienstes bei Begräbnissen bedarf einer besonderen sorgfältigen Vorbereitung, da an ihr vielleicht auch Gläubige teilnehmen, die selten einer Liturgie beiwohnen, sowie nichtchristliche Freunde des Verstorbenen. Insbesondere die Homilie soll die literarische Gattung der Grabrede meiden und das Mysterium des christlichen Sterbens im Licht des auferstandenen Christus erhellen.
Also Leichenreden, das ist schon ein Thema, gell? Das war, es gibt in Waldsassen, in dem Kloster Waldsassen, eine große Bibliothek und da ist eine riesige Sammlung von Leichenreden, die im Lauf der Jahrhunderte gehalten worden sind. Also wie ich das damals gesehen habe, diese Sammlung, habe ich mir gedacht, das wäre mal ein interessantes Thema, das mal so durchzuschauen, was im Einzelnen, wie früher die das so gemacht haben bei den Beerdigungen. Vor kurzem ist mir wieder mal so eine Leichenrede in die Hände gefallen und da ist hat der Prediger ist da auf Eingang, da ist das war ein Geistlicher, der da gestorben ist und der ist die Treppe hinuntergestürzt. Und da hält er dann eine große Verteidigungsrede, also dass nicht das, was die da so umeinander schwätzen, er hat da ein bisschen zu viel getrunken und sei deshalb da die Treppe hinuntergestürzt, da tut er also dann die Halbpredigt davon verwenden, den Pfarrer zu verteidigen. Also hat er also dem Geschwätz da sozusagen schon nachgegangen und hat das zu sehr dann verbreitet. Also sowas sollte man natürlich nicht machen. Aber es sollte, wie da richtig gesagt wird, man sollte einfach das Wort Gottes verkünden, aber auch den Bezug herstellen, meine ich, zu dem Todesfall. Also, dass das nicht so abgehoben alles ist. Wissen Sie, wenn man da den Boden oder den Füßen verliert, da kann man, das kann theologisch dann natürlich alles ganz, ganz richtig sein. Aber man reicht den Menschen nicht, man reicht sein Herz nicht und das, meine ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, gerade bei der Beerdigungsansprache. Natürlich muss man Obacht geben, dass man denen den Himmel auflobt. Das ist, aber man sollte auch nicht unbedingt das groß rausstellen, wo negativ war oder wo einfach nicht so toll war. Aber da kann man schnell in eine schwierige Situation kommen, wenn man da manche Dinge erwähnt, die vielleicht nicht so toll waren.
Abschnitt 1689, das eucharistische Opfer. Wenn die Feier in der Kirche stattfindet, ist die Eucharistie die Mitte der österlichen Wirklichkeit des christlichen Todes. In ihr bekundet die Kirche ihre wirkkräftige Gemeinschaft mit dem Verstorbenen. Sie bringt dem Vater im Heiligen Geist das Opfer des Todes und der Auferstehung Christi dar und bittet ihn, sein Kind von seinen Sünden und deren Folgen zu reinigen und es in die österliche Fülle des himmlischen Hochzeitsmahles aufzunehmen. Durch die so gefeierte Eucharistie lernt die Gemeinde der Gläubigen, besonders die Familie des Verstorbenen, in Gemeinschaft mit dem zu leben, der im Herrn entschlafen ist, indem sie den Leib Christi empfängt, dessen lebendiges Glied er ist, und dann für ihn und mit ihm betet.
Die Mitfeier der Eucharistie, das ist natürlich schon ein besonderer Höhepunkt bei einer Beerdigung. Und man stellt ja heute die Osterkerze, die Mitte. Früher hat man die Tumba aufgebaut, also einen Sarg, dem zwar kein Toter war, aber das einfach an den Toten erinnern sollte. Aber heute tut man das ja nicht mehr, die Tumba, die ist weg. Vielleicht da und dort wird der Verstorbene in die Mitte gebahrt. Das passiert also immer wieder mal. Aber da braucht man, glaube ich, eigene Erlaubnis, um das überhaupt tun zu dürfen, dass man den Verstorbenen in der Kirche dann hat, im Sarg. Aber dann ganz wichtig, die Osterkerze. Also die Erinnerung, dass wir in den Tod Christi hineinsterben und mit ihm auferstehen. Das ist ja der springende Punkt. Die Auferstehung, der Glaube an die Auferstehung. Das Requiem, das gefeiert wird, bei der Beerdigung, das ist ja immer ein großes Fürbittgebet für den Verstorbenen. Und ich meine, wir können ja kein größeres Fürbittgebet für ihn verrichten, als gemeinsam mit Christus hinzugehen zum Vater, die Seele des Verstorbenen ihm, dem himmlischen Vater, anzuvertrauen. Er möge vergelten, wo er Gutes getan hat und verzeihen, wo er gefehlt hat. Das Schönste ist natürlich, wenn die Angehörigen dann auch zur Heiligen Kommunion gehen. Allerdings muss man schon hinzufügen, müssen sie auch vorbereitet sein. Also manche Leute, die meinen ja, ach, das ist jetzt eine Beerdigung, da muss ich jetzt zur Kommunion gehen, waren schon 5 Jahre nicht mehr beim Beichten, aber gehen dann zur Kommunion. Also das ist ja nicht gerade das Wahre. In manchen Vereinen wird vorher auch Beichtgelegenheit angeboten, die von den Angehörigen, von den Verwandten dann wahrgenommen wird. Ich mache das auch so, dass ich also schön im Beichtstuhl gehe, wenn der Sterberosenkranz gehalten wird, gehe in Beichtstuhl, sodass die Angehörigen auch sehen, man könnte jetzt zum Beichten gehen. Aber manche gehen natürlich dann schon lieber auswärts in den nächstgelegenen Wallfahrtsort, um dort dann ihre Beichte abzulegen. Aber wie gesagt, manche, wissen Sie, es ist zum Beispiel so, wenn die Halbkirche natürlich zur Heiligen Kommunion geht und dann meinen diejenigen, die von auswärts kommen, ah, das ist da so üblich, da muss ich jetzt auch zur Kommunion gehen. Da gibt es manchmal einen Sog, gell, weil man nicht recht weiß, wie tut man jetzt da und macht es dann einfach auch so. Und dann kann es passieren, dass Leute zur Kommunion gehen, die gar nicht recht wissen, was da geschieht.
Abschnitt 1690. Die Verabschiedung des Verstorbenen besteht darin, dass die Kirche ihn Gott anbefiehlt. Sie ist der letzte Abschiedsgruß der christlichen Gemeinde an eines ihrer Glieder, bevor dessen Leib zu Grabe getragen wird. Die byzantinische Überlieferung bringt das im Abschiedskuss an den Verstorbenen zum Ausdruck. In diesem letzten Gruß singt man, weil er aus dem Leben geschieden und weggegangen ist, aber auch, weil es eine Gemeinschaft und eine Wiedervereinigung gibt. Durch den Tod werden wir ja keineswegs voneinander getrennt, denn wir gehen alle den gleichen Weg und werden uns am gleichen Ort wiederfinden. Wir werden nie voneinander getrennt sein, denn wir leben für Christus und sind jetzt mit Christus vereint. Wir gehen ja zu ihm. Wir werden alle miteinander in Christus beisammen sein.
Also die gehen nur voraus, die Toten gehen uns nur voraus, die Verstorbenen, und wir werden über kurz oder lang ebenfalls diesen Weg gehen. Das ist ja klar. Ob wir früher oder später sterben, eines ist gewiss, jeder von uns geht diesen Weg. Und es gilt halt, dass wir zum einen unsere Verstorbenen nicht vergessen, dass wir für sie beten. Und gerade jetzt im Allerseelenmonat, da denkt man ja immer wieder dran, dass wir unsere Verstorbenen nicht vergessen. Nicht nur ihre Gräber schmücken, nicht nur ihnen ein Weihwasser geben, nicht nur ein Lichtlein anzünden auf dem Grab, sondern immer auch für sie beten und sie mit hineinnehmen ins heilige Messopfer. Das sollte man schon immer tun und natürlich auch die heilige Kommunion für sie aufopfern. Das sollten wir tun und in dem Maß, wie wir so an die Verstorbenen denken, bereiten wir uns ja selber vor. Bereiten wir uns selber vor auf die Ewigkeit.
Dirk-Jan Gschwind, vielen Dank. Soweit für die Erläuterungen dieses Kapitels heute.
Jetzt möchte ich gerade noch etwas sagen.
Ja?
Und zwar ist mir da vorhin etwas aufgefallen. Da heißt es, also das ist jetzt nur so eine Randbemerkung, da heißt es, also nach 7 Tagen und dann heißt es nach 40 Tagen.
Jawohl.
Also das ist mir etwas ganz Neues, das habe ich noch nie gelesen. Es ist bei uns immer so, dass es einen sogenannten 7. Gottesdienst gibt und einen 30. Gottesdienst. In den Stadtvereinen kann man das ja gar nicht mehr machen. Die haben so viele Beerdigungen, dass man das gar nicht machen kann. Aber bei uns auf dem Land ist es schon so, dass immer, also 8 Tage später, ein Gedenkgottesdienst stattfindet für den Verstorbenen und dann 4 Wochen später. Also nicht 40 Tage, sondern 4 Wochen, also nach 30 Tagen, ist dann der sogenannte 30. Gottesdienst. Und dann gibt es noch den Jahrtag. Also der erste Jahrtag, der wird bei uns auch immer schon begangen und wo man dann für den Verstorbenen eigens betet und wo der Priester dann auch das Grab besucht.
Sie haben mir jetzt meine erste Frage eigentlich vorweggenommen, weil ich hätte genau der 40. Tag gefragt, weil mir das auch neu erscheint. Also ich habe das auch bisher nicht gelesen.
Das habe ich noch nie gehört.
Aber
also die Zahl 40 spielt zwar eine große Rolle. Ja, Fastenzeit, dann also 40 Tage nach Weihnachten, da ist dann der 2. Februar, 40 Tage nach Ostern ist Christi Himmelfahrt. Also die Zahl 40, die spielt in der Liturgie und so schon eine große Rolle. Aber da beim Begräbnis sind es die 30 Tage.
Katechismus bei Radio Horeb. Unser Referent ist Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell, uns über das Telefon zugeschaltet. Unser Thema heute ist die Feier des Begräbnisses und wir haben aus Regensburg Schwester Alverna. Guten Tag, Schwester Alverna, Sie haben eine Frage.
Ja, es ist so, dass es gängig war, den Leichnam zu beerdigen. Nun, jetzt hat sich hauptsächlich auch in den Städten das eingebürgert, zum Teil aus Not, weil die Friedhöfe zu klein werden, dass eben jetzt eine Verbrennung stattfindet. Früher war ja das absurd, aber jetzt ist man dazu übergegangen, auch die Kirche hat es gut geheißen. Es ist nur der Unterschied meines Erachtens, dass schon ein gewisser Unterschied ist, wenn ich jetzt noch den Leichnam hier habe vor mir oder ich habe nur ein sozusagen die Urne, die Asche vor mir. Eines Teils ja notgedrungen, aber anderes Teils muss da der Glaube ganz fest gefestigt werden daran. Das ist meine Frage, wie Sie denken, Herr Dekan.
Ja, also die Kirche war ja früher sehr ablehnend gegenüber Verbrennungen. Leichenverbrennungen war also nicht nur ablehnend, sondern hat es verboten. Und wer einem Leichenverbrennungsverein angehörte, der war exkommuniziert.
Ja.
Und das hing damit zusammen, dass diese Leichenverbrennungsvereine völlig antikirchlich waren und damit auch die Auferstehung leugnen wollten. Mhm. Nun ist ja so, dass im Laufe der Jahrhunderte eine ganze Reihe von Heiligen verbrannt worden sind.
Ja.
Ja, also Jeanne d'Arc und viele andere sind verbrannt worden. Und die haben also alle an die Auferstehung geglaubt. Aber wie gesagt, und jetzt hat man nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man aufgrund der Entwicklung, erstens waren die nicht mehr so antikirchlich, das war das eine, und zum anderen war es so, dass einfach die Friedhöfe nicht mehr ausreichten. Und
ja, ja.
Dann ist ja eine Bestattung zum Teil eine sehr kostspielige Geschichte.
Ja.
Also gerade Leute, die in finanziellen Schwierigkeiten sind und dann so eine große Beerdigung. Ich meine, es war früher auch in der Kirche Gottes so, da hat es 4 Klassen gegeben.
Mhm.
4 Klassen bei der Beerdigung. Sie haben also die erste Klasse, das war ein levitiertes Requiem. Ich weiß nicht, wie teuer das gekommen ist.
Ja.
Und dann, also die ärmste Beerdigung hat es natürlich auch gegeben. Und da hat der Pfarrer hat dann gesagt, also die 4. Klasse empfehle ich Ihnen nicht. Also das kann man Ihnen nicht empfehlen. Aber wie gesagt, das hat es früher alles gegeben. Also da ist heute schon eine viel größere Einheit da. Und also was die Leichenverbrennung natürlich anlangt, das nimmt jetzt sehr stark zu. Wir haben das bis in die Dörfer hinein, dass man da Urnenbeisetzungen hat. Also in meiner Pfarrei ist eigentlich nur selten vorgekommen, aber zwischendurch passiert, wenn sagen wir manchmal bis besondere Schwierigkeiten da sind, entweder dass das Grab, wo man hineintun will, dass man da ein neues Grab bräuchte oder und solche Dinge. Also wie gesagt, aber die Kirche, die ist da inzwischen großzügig und sagt, also wenn du meinst, dass deine Angehörigen da eben nicht
ja.
mit einer Erdbestattung.
Das ist klar.
Ja, da ist die Kirche heute großzügig.
Ja.
Ich kann mich nur erinnern, in meiner Jugend, da habe ich mal in einer Missionszeitschrift hinten drin so einen schönen Witz gelesen. Und da ist ein Kapuziner im Zug gefahren und da sitzt ihm also eine geschminkte Dame gegenüber. Und dann sagt Herr Pater, Sie möchten doch auch lieber verbrannt werden. Das ist doch was anderes als von den Würmern gefressen ja. zu werden. Dann hat der gesagt, was hat jetzt der gesagt? Hat er gesagt, ja, ich glaube schon, dass im Teufel gebraten ich ganz lieber ist. Das war natürlich sehr boshaft.
Vielen Dank, Schwester Alverna, für Ihre Frage. Der Herr Geschwind, wir haben eine nächste Hörerin, die Frau Bichler. Guten Tag.
Guten Tag. Grüß Gott.
Sie haben eine Frage, Frau Bichler.
Ja, grüß Gott, ich bin da.
Ja, dann stellen Sie Ihre Frage.
Ah ja, gut. Und zwar wollte ich wegen den gregorianischen Messen fragen, was er davon hält.
Ja, das ist also in der Kirche ein guter Brauch. Der geht auf Papst Gregor zurück. Der Papst Gregor, da war es so, da ist ein Mitbruder gestorben. Und der Papst Gregor hat also einen Traum gehabt. Und da bittet ihn der Mitbruder, er soll doch für ihn beten. Und der Papst Gregor, der hat dann die nächsten 30 Tage jeden Tag die Heilige Messe im besonderen Gedenken an diesen Mitbruder gefeiert. Und dann, so erzählt man, dann sei der Mitbruder also im hellen Licht erschienen und habe sich bedankt, dass er ihm geholfen hat, in den Himmel zu kommen. So geht es mit den gregorianischen Messen.
Und mit den 6 Tagen, mit den 6 heiligen Messen, von denen habe ich jetzt auch gehört.
Ah, das ist mir jetzt wieder neu.
Ja, das habe ich erst vor kurzem jetzt mal gehört, das habe ich auch noch nie, das wusste ich auch nicht. Und die Gregorianer müssen sie ja woanders lösen lassen, das hat doch kein Priester heute Zeit.
Ja, das ist natürlich das Problem.
Ja, ich meine, das
passiert ab und zu schon, dass jemand, der so eine gregorianische Messe um die bittet, aber das geben wir dann immer weiter an
ja.
die Klöster und
ja.
an die Mission. Ich meine, die sind ja auch dankbar. Wir vergessen ja manchmal, dass gerade in den Missionen, ich meine, das sind 5 Euro natürlich wahnsinnig viel, wenn Sie denken, was die Leute dort verdienen.
Ja.
Radio Horeb, guten Tag.
Ja.
Ja, guten Tag. Sie kommen gleich dran.
Ja, hallo.
Ja.
Ich bin jetzt fertig. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Bichler. Wir haben einen weiteren Hörer. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Hier ist Dascher. Ich habe 2 kleine Bemerkungen und ich möchte zunächst mal Herrn Dekan Geschwind danken für seine profunden Ausführungen, die auch Lebenspraxis zeigen. Das gefällt mir immer. Ich freue mich immer auf die Sendungen von Herrn Dekan Gschwind. Und wegen der Leichenrede vorbereiten, da habe ich praktische Erfahrung. Mein Vater hat mir seinerzeit seine Leichenrede diktiert. Und das tut den Menschen gut, wenn sie das machen können, weil sie setzen sich damit mit dem eigenen Tod auseinander. Sie sollten aber dabei nicht Lobhudeleien machen, sondern sie sollten dann eben versuchen, das Leben unter das Evangelium zu stellen, unter irgendeinen Evangeliumstext. Das ist wichtig, also nicht Lobhudeleien, sondern Evangeliumstext. Und wegen der schwarzen Farbe, da stimme ich mit Dekan Gschwind überein. Schwarze Farbe am Karfreitag, da stimme ich überein. Und es ist sogar so, dass im schweizerischen Romont, also im Kanton Fribourg, da gibt es sogar noch Karfreitags Prozessionen, wo dann die Klageweiber von Romo ganz schwarz tragen. Und es ist wichtig, dass wir nicht immer die Auferstehung im Auge haben, schon am Karfreitag, sondern dass wir wirklich die Trauer ganz extrem leben am Karfreitag, damit wir dann umso größere Freude an Ostern haben. Das wollte ich nur noch sagen und ich wünsche Herrn Dekan weiterhin alles Gute und ich habe große Freude, das wär's.
Vielen Dank, Herr Descher.
Also da, wenn Sie jetzt das sagen mit dem Karfreitag, das erinnert mich an einen kleinen Buben, der hat also eine Kreuzigung gemalt, hat den Heiland gemalt mit einem lachenden Gesicht. Und dann hat der Lehrer gefragt, ja, warum malst du so? Ja, weil er weiß, dass er auferstehen wird. Also da sieht man schon, man muss zuerst einmal schon klar das Leiden und Sterben Jesu sehen und dann, das ist erst der nächste Schritt, die Auferstehung.
Dekan Gschwind, wir haben jetzt vieles schon gehört, zum Abschluss jetzt gerade noch von Herrn Descher über die Leichenrede. Wenn man die also selbst schreibt, in Herrn Deschers Fall hat der Vater ihm diese diktiert.
Das ist ein interessanter Aspekt.
Ich denke vieles...
Das ist wie ein geistliches Testament, würde ich sagen.
Ja, wenn man das richtig schreibt, wenn man es reflektiert anhand einer Bibelstelle. Das finde ich einen wertvollen Gedanken, wenn man selber nochmal darüber nachdenkt. Ich erinnere mich auch an den Tod von Johannes Paul II., als das Testament dann veröffentlicht wurde und wo mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass er zum Beispiel immer in seinen Exerzitien, die er gemacht hat im Sommer im Castel Gandolfo, über den Tod Exerzitien, Besinnungen gemacht hat und da sein Testament ergänzt hat und praktisch jedes Jahr darüber nachgedacht hat und auch immer daran geschrieben hat. Das war ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich fand das hinterher jetzt wirklich sehr interessant und spannend, das dann auch zu lesen, was er da ergänzt hat und was seine Gedanken jährlich ergänzend dazu waren.
Ja, das wissen wir auch vom Papst Johannes dem 23. und so. Ich habe auch Mitbrüder schon gehabt, die also geistliche Testamente großartigerweise hinterlassen haben.
Ich denke, vieles, was wir heute gehört haben im Katechismus, ist ja auch zum einen natürlich da, um dieses Gemeindemitglied, das wir haben, zu verabschieden aus dem irdischen Leben. Aber gleichzeitig natürlich auch zu betonen, dass wir schon Gemeinschaft haben im Glauben.
Also was jetzt da zum Beispiel nicht erwähnt wird, das sind die Sterbebetchen.
Ja, das wurde bisher nicht erwähnt, aber vielleicht ist das auch...
Das kommt also da nicht vor. Und das ist natürlich ein Brauch, der natürlich vielleicht nicht überall so der Fall ist, aber das sind schon sehr starke Erinnerungsmomente. Und da haben wir ja gegenwärtig auch eine Entwicklung, dass die Sterbebetchen ja so neutral gehalten werden. Dass da bloß nur so Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Wege durch Herbstwald und solche Sachen. Religiöse Motive werden immer seltener. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen Obacht geben und da sollte man vielleicht, also das wäre für die Geistlichen eine Aufgabe, ein bisschen gegensteuern und schauen, dass doch religiöse Symbole auch da
mehr eine Rolle spielen. Dekan Gschwind, wir haben jetzt eine weitere Hörerin oder einen weiteren Hörer. Guten Tag.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Hier ist Reichert aus Aschaffenburg. Grüß Gott, Herr Dekan Gschwind. Grüß Gott, Herr Wieland.
weil es gerade eben um diese Leichenansprache ging, da muss ich da was dazu sagen, bei uns aus der Pfarrei, ein Mann, der ist allerdings inzwischen 88, aber er hat mir mal vielleicht vor 10 Jahren, als seine Frau verstarb, gesagt, du, ich habe meine Traueranzeige und das Sterbebildchen schon vorbereitet. Ich möchte nie, dass da so irgendwas reingeht, es soll ein bisschen noch einen christlichen Charakter haben. Das heißt also, er hat sich auch schon seit längerem mit dem Tod befasst und das finde ich an für sich gar nicht schlecht. Mhm. Und unser Priester, also der allerdings schon längst nicht mehr bei uns ist, der hat immer gesagt, so von Trauerreden am Grab hält er nicht so sehr viel. Am Grab wird am meisten gelogen. Also ungefähr.
Ja, ich meine.
Das war ein bisschen übertrieben, ne? Aber ja. Ich sage jetzt nur, er hat immer speziell halt nicht so viel am Grab gesprochen und hat sie von anderen sprechen lassen. Aber das mit der Traueranzeige, und jetzt ist er zufällig, ist er im Krankenhaus und hat den Oberschenkelhals gebrochen. Und das habe ich heute mit dem Vater gesagt, wenn was ist, mal Traueranzeige, Sterbebildchen, ist alles fix und fertig.
Ja, das ist auch interessant, die Todesanzeige.
Ja, die Todesanzeige.
Wie die sich gewandelt haben. Und da ist immer interessant, die Todesanzeigen in der Frankfurter Allgemeinen, zum Beispiel von fürstlichen Häusern, die haben ihren eigenen Stil, aber da kommt immer das religiöse Moment ganz stark raus.
Ja, und das war ihm wichtig. Hat gesagt, die junge Leute und was die so reinschreiben, ich möchte, dass ein bisschen der christliche Charakter rauskommt. Und da hat er das auch. Und dann will er unbedingt, dass ein Muttergottesbild drauf ist. So hat er alles schon vorgeschrieben. Hat er mir immer vorgelesen. Das finde ich gut.
Frau Reichert, vielen Dank.
Bitteschön. Auf Wiederhören, Herr Dekan Schwind. Alles Gute. Gottes reichen Segen Ihnen allen. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ja, Dekan Schwind, ich wollte vorher noch anschneiden. Zum einen verabschieden wir natürlich ein Gemeindemitglied aus dem irdischen Leben. Zum anderen sind aber natürlich Begrüßung der Gemeinde, da kommt es im Katechismus richtig zur Sprache, aber Wortgottesdienst und Eucharistiefeier und dann die Verabschiedung sind natürlich auch Rituale, die den Lebenden helfen sollen, in der Trauer dies zu verarbeiten, diesen Schritt auch zu gehen, jemanden zu verabschieden, aus seiner Mitte, aus dem engsten Familienkreis oder Freundeskreis.
Das ist immer auch ein Akt des Trostes, das ist ganz klar. Man betet ja auch am Grab nochmal für die Angehörigen auch, dass der Herr sie trösten möge, dass sie aufrichten. Und man betet auch immer für den Nächststerbenden. Also da kann einer mitten unter uns stehen und wir beten für ihn, ohne dass es weiß.
Dekan Schwind, ich bedanke mich bei Ihnen auch soweit für die Ausführungen zum Katechismus. Es war heute eine sehr spannende, sehr reichhaltige Sendung, wo man sicher auch noch vieles drüber nachdenken kann und wo vieles einem vielleicht auch selber bewusst wird, wenn man über den eigenen Tod und auch über die eigene Begräbnisfeier nachdenkt, denn sie gehört ja zu einer Person. Und da denke ich, ist der Aspekt, den viele heute jetzt auch Hörer genannt haben, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man darüber auch etwas aufschreibt, wie man das haben möchte, wie das dann sein soll, wie das gefeiert werden soll, finde ich wichtig, dass man da sich dran macht und sich Gedanken darüber macht. Danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind, Herr Dekan Schwind, für die vielen Erläuterungen zu diesem Thema. Ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss noch den Segen geben.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab. Und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen.